Okay, alright, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wunderbar, dass ich da sein darf. Wir hatten gestern tatsächlich einen richtig schönen Nachmittag und Vormittag gehabt. Ich will mal kurz noch mal was zu mir sagen. Also meinen Namen habt ihr schon gehört. Ich bin 40 Jahre alt, bin ursprünglich in Dresden geboren, bin gebürtiger Ossi, lebe aber seit vielen Jahren in der Nähe von Frankfurt am Main, bin dort Pastor, bin Mann einer Frau, die ist Grundschullehrerin. Und wir haben drei Kinder, 14, 11 und 5 Jahre alt. So, jetzt wisst ihr ein bisschen was über mich. Und ich möchte euch einladen, dass ihr heute an diesem Sonntag mit einer inneren Haltung euch positioniert. Ich kenne aus meinem eigenen Leben, dass man manchmal in der Schule oder bei einem Seminar oder eben auch im Gottesdienst sitzt und man hört zu, ist okay, aber das Entscheidende, sagt uns die Bibel, dass Gott zu uns redet, ist unser Herz. Es ist, dass dein Herz bereit ist, etwas aufzunehmen. Denn wir lesen in der Bibel, dass als Jesus selber hier auf der Erde war, viele, Tausende ihm zugehört haben. Aber oft sind sie so weggegangen, wie sie gekommen sind. Haben sich schlaue Gedanken gemacht, fanden nicht schlecht, mal sehen, mal hören, mal gucken. Aber einige, die haben wirklich eine Lebensveränderung erlebt. Wie kann das sein? Weil sie bereit waren, etwas zuzulassen in ihrem Herzen. Wer ist denn heute Morgen hier und sagt, ich erwarte, egal wie gut du Gott kennst, vielleicht sagst du auch, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber vielleicht ist in dir so dieser Wunsch, okay, pass mal auf, Pastor, wenn es denn Gott gibt, dann will ich heute mal ein Statement machen für mich selber. Ich will Gott die Erlaubnis geben. Wenn es dich gibt, dann sprich doch mal heute in mein Herz. Seid ihr dabei? Okay. Ich wünsche uns das. Und so lasst uns doch in die Bibel schauen, Apostelgeschichte 12, ab Vers 1 bis 5. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie, ist nicht so schön, zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber um die Tage der ungesäuerten Brote, und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihm nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn gebetet bis dahin. Das ist eine krasse Begebenheit, oder? Wer von euch... ich frage mal provokant, wer von euch mag es denn, wenn es richtig tough ist im Leben? Also es steht doch keiner morgens auf und sagt, ach, heute fühle ich mich gut, heute kann es mal herausfordernd werden, oder? Ist doch genau andersrum, oder? Wir stehen auf und hoffentlich wird es heute richtig gut, oder? Ich glaube, Petrus an diesem Tag, bevor die Soldaten kamen, bevor die Polizei kam, ist er vielleicht aufgestanden und hat gedacht, das wird ein richtig guter Tag. Warum? Weil, wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann ist das eine Zeit gewesen, wo die Gemeinde so richtig abging. Ja, es gab Widerstand, keine Frage, aber die Bibel berichtet uns, dass Tausende, nicht Hunderte, Tausende haben ihr Leben Jesus gegeben. Und die gute Botschaft hat sich ausgebreitet, nicht nur in Jerusalem, sondern darüber hinaus. Das ging richtig ab. Das war also nicht nur hier im Holiday Inn, sondern das ging auch richtig nach draußen. Und die Bibel sagt, die Gemeinde, das waren nicht Hunderte, sondern Tausende. Das ist krass, oder? Richtig cool. Und das nicht nur in dieser Weise, sondern die Bibel sagt, dass da Zeichen und Wunder geschahen. Das war so irre, dass man sogar die Kranken, so sagt es die Bibel, auf die Straße geschoben hat. Stell mal vor, du bist krank und dann kommt deine Mutter oder wer auch immer und schiebt dein Bett raus, so sagt es die Bibel, und sagt, wart ab, bis der Pastor kommt. Und dann ist er daran vorbeigelaufen und der Schatten, nur sein Schatten von der Sonne, hat sie geheilt. Das ist krass, oder? Wer sagt, das wäre nicht schlecht für Düsseldorf? Einer, na prima. Junge, Junge. Das war schon eine irre Zeit. Das war so krass, dass sie aus dem ganzen Land die Kranken nach Jerusalem gebracht haben. Und dann natürlich gab es Widerstand und es gab dann auch tatsächlich Verfolgung gewissen Dinge. Wir haben da gerade von gelesen und dann haben sie sich ausgebreitet. Die Gemeinde ist dann in andere Städte gekommen und so weiter. Was die Bibel uns hier lehrt, ist Folgendes. Auch wenn Gott stark wirkt, auch wenn wir genau dort sind, wo wir sein sollen, heißt das nicht, dass unser Leben immer einfach ist, oder? Nur weil wir Christen geworden sind, nur weil wir Jesus lieb haben, heißt das nicht, dass wir keine Sorgen und Probleme mehr haben. Weil wir lesen das hier wie selbstverständlich nebeneinander. Es passieren die unfassbarsten Dinge und trotzdem war es ganz komisch schwer. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist es nicht so, dass wir manchmal denken, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die herausfordernd oder schwierig sind, dass wir denken, was habe ich denn falsch gemacht, oder? Habe ich gesündigt? Ist Gott jetzt böse auf mich? Womit habe ich das verdient? Was hätte ich vielleicht anders machen sollen? Ich meine, sind wir mal ehrlich, wer wird nochmal zurückgehen und wird gern was anders machen in seinem Leben? Gibt es da ein paar? Ich glaube, jeder Mensch, oder? Und dann denken wir manchmal, oh Mann, wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Und ich meine, wieder zurück zu Petrus, wir lesen hier eigentlich, wenn wir so die ganze Geschichte mal lesen, auch davor und so weiter, der hat alles richtig gemacht und der arme Kerl kommt trotzdem ins Gefängnis, oder? Unschuldig. Das ist nicht so schön, oder? Es heißt hier sogar, er fing an, der König, die Gemeinde zu misshandeln. Wie kann das sein? Liebt Gott seine Gemeinde nicht? Was ist da los? Weißt du, die Wahrheit ist, dass Jesus sagt, in dieser Welt, da gibt es Bedrängnis. Und er sagt eigentlich dort, es gibt sogar viel Bedrängnis. Aber dann sagt er, bleibt ja nicht da stehen, sondern sagt, aber seid getrost. Wir haben das heute Morgen schon gehört, wir haben das eigentlich sogar besungen und durchgesungen. Da ist ein Trost, nämlich Jesus ist derjenige, der diese Welt und die Macht dieser Welt überwunden hat. Das heißt, egal in welcher Herausforderung du bist, er will nicht nur bei dir sein, sondern er will, dass du überwindest. Wer von euch würde heute Morgen sagen, ich brauche ein Wunder von Gott? Gibt es da ein paar? Ich will uns heute Morgen positionieren. Ich glaube an Wunder. Ich glaube an Wunder. Ich habe viele Wunder erlebt in meinem Leben. Ich glaube daran, dass Gott auch in der tiefsten Finsternis, in dem größten Zerbruch, ja in der größten Not noch imstande ist, ein Wunder zu tun. Glaubt ihr das? Aber die Frage ist, glauben wir das und vertrauen wir ihm? Und da möchte ich heute mit uns rein. Seid ihr dabei? Wollen wir das lernen heute? Schau mal, wenn wir meinen, ach, wenn ich alles richtig mache, dann wird Gott mein Leben so segnen, dass alles happy-clappy ist, dann sind wir auf dem Holzweg. Warum? Weil Jesus, und da sind wir uns doch einig, Jesus hat nie einen Fehler gemacht, oder? Er hat nie gelogen, er hat nie was Dummes gesagt, er hat immer alles richtig gemacht. Trotzdem haben die Leute ihn nicht gemocht. Soll heißen, nur weil du Christ bist, nur weil du die Liebe Gottes weitergibst und immer nett bist, kann es trotzdem sein, dass dein Nachbar dich richtig doof findet. War ja bei Jesus auch so. Ja, nicht nur, dass sie ihn doof fanden, die haben ihn angespuckt, sie haben ihn belogen, sie haben ihn betrogen, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn sogar umgebracht. Das heißt für mich, nur weil wir gute Menschen sind, heißt es noch lange nicht, dass die Leute uns toll finden. Das ist komisch, oder? Schau mal, Gott ist auch perfekt, oder? Und im Himmel würden wir doch sagen, das ist alles super, aber selbst Gott in seiner ewigen Herrlichkeit, ein Drittel seiner eigenen Engel haben ihn verlassen. Auch der in sich selbst so perfekt ist, haben andere gesagt, ach nee, wir gehen lieber woanders hin. Wie kann das sein? Weißt du, Gott zwingt nicht. Ist das nicht wunderbar? Gott zwingt nicht. Er ist nicht so und schnappt sich den Stefan, der Einzige, den ich jetzt hier mit Namen kenne, nimmt ihn an der Gurgel und sagt, lieb mich. Das macht er nicht. Er zeigt sein Herz, seine Liebe, aber es bleibt deine Entscheidung, ob du ihm vertraust, ob du sagst, okay, da gehe ich drauf ein. Ich finde das wunderbar, oder? Weil wir frei sind als Christen. Frei. Keiner, der Christ ist, sollte denken, ach, ich muss ja. Sondern ich darf. Ich will, weil ich entdeckt habe, wie gut er ist. Jetzt lesen wir aber von einem, du liebe Zeit, der sitzt im Gefängnis, weil er Jesus lieb hat. Denn die Bibel zeigt uns Herodes, das war so ein König, weißt du, dem war die Religion und all das eigentlich relativ wurscht. Der war so wie die meisten, ich will niemanden mit Namen nennen, aber wie, denke ich, viele Politiker. Er hat an sich gedacht und dachte, was muss ich denn machen, damit ich entsprechend gut dastehe. Und dann sagt die Bibel hier, er hat herausgefunden, dass es den Juden, das war so die Masse, dass es denen gefallen hat, wenn er die Christen misshandelt. Hat er sich gedacht, na gut, wenn das politisch irgendeinen Benefit kriegt, dann machen wir das. Dann hat er einen umgebracht, dann haben haben die ihn noch besser gefunden, dann hat er noch ein paar ins Gefängnis gebracht und dann dachte er sich, das ist ja wunderbar, die lieben mich dafür, dann hole ich mir den Häuptling. Also den Petrus, der war der Gemeindeleiter, den bringe ich jetzt um. War nur ein Problem, dass der Tag der ungesäuerten Brote, das war so ein jüdisches Fest und da war das verboten, dass er da so einen Prozess macht und das war eine dumme Sache, war nicht so gut getimt, aber egal, wir stecken den ins Gefängnis und dann am nächsten Morgen, da nimmt uns die Bibel mit hinein, dann mache ich ihn den Prozess, er wird umgebracht, wie auch immer. Und er war innerlich vorbereitet, denn die Bibel sagt, 4x4 Leute bewachten ihn im Inneren des Gefängnisses, plus 2 Soldaten rechts und links neben ihn, mit Ketten. Das ist nicht so gut, oder? Ich nenne die 2x Mario und Luigi, 2 Römer. Das sind keine guten Aussichten, oder? Ich liebe ein gutes Bett. Gibt es da noch jemanden? Das ist keine gute Nacht, oder? Ich finde interessant, wie sich die Gemeinde positioniert. Und wir haben das heute Morgen schon getan und ich finde das richtig stark. Und ich glaube, Gott will das noch multiplizieren in der Gemeinde. Weißt du, wenn wir von Leid und Not hören, dann ist das eine, dass wir das eine vielleicht schlimm finden, das andere nicht so schlimm. Und oft sind wir Menschen dann dazu geneigt, dass wir dann, wenn es besonders schlimm ist, dass wir dann sagen, okay, bete ich ein bisschen mehr. Und wenn da einer sagt, ja, hat ein bisschen heiser oder so, naja, dann kriegst du mal einen Bonbon, da brauchen wir jetzt nicht beten, oder? So, aber so sind wir Menschen, wir tun dann immer so ein bisschen abwägen. Aber ich glaube, ihr sollt eine Gemeinde sein, wo ihr sagt, wir orientieren uns nicht, ob was schlimm ist oder nicht so schlimm ist, sondern wir gehen in eine ganz bewusste Haltung, egal wie die Not heißt. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, habt ihr gemacht. Wenn da einer ist, der eine Not hat, dann wollen wir gemeinsam beten. Wollt ihr das? Weil das, was dann passiert, hat offenbar mit zu tun. Die Bibel sagt hier, die Gemeinde aber hörte nicht auf, für ihn zu beten. Weißt du, das eine ist, dass wir jetzt gerade zusammen gebetet haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in eine Haltung kommen vor Gott. Ich höre nicht auf, vor dich zu treten und zu beten. Denn das machen wir Menschen oft, oder? Dann haben wir gebetet und dann sagen wir, nichts passiert. Und dann beten wir vielleicht nochmal und sagen wir, nichts passiert, kann ich ja aufhören, oder? Aber die Bibel fordert uns heraus, hör nicht auf zu beten. Jetzt gehen wir hier mal rein in diese Situation. Ich meine, das war ja irgendwie eine schwierige Sache. Da war dieser Petrus, ihr Gemeindeleiter, im Gefängnis. Und ich finde das interessant. Sie machen jetzt nicht, das waren ja tausende Leute, politischen Druck. Ja, wir müssen jetzt Gegendruck machen, König Herodes überzeugen, Schmiergeld zahlen. Wir machen keine Demonstrationen, Aufstand, ja, lasst ihn frei oder was auch immer. Sie tun einfach nur beten. Warum? Gebet ist ja nicht das Attraktivste, oder? Ich meine, ist schon interessant, wenn wir zum Lobpreisabend einladen, ich kenne das ja selber, bin ja auch Pastor, und dann eine gute Lobpreisgruppe haben und sagen, danach gibt es einen guten Kaffee und so weiter und dann lass uns noch ein bisschen feiern und Pizza ist auch noch da und so. Da kriegst du die Leute schon, oder? Wenn wir aber sagen, komm, wir wollen einen Gebetsabend machen, schwierig, ich muss noch lernen und der Rücken tut weh und muss ja auch mal. So, Gebet ist immer ein bisschen herausfordernd, oder? Aber hier heißt es, die ganze Gemeinde betete. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil sie etwas verstanden haben. Und das ist mir so wichtig. Johannes 15, Vers 5. Da lesen wir Folgendes. Da sagt nämlich Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun, sagt mal gar nichts. Ist nicht viel, oder? Kannst du dir vorstellen, in der geistlichen Welt können wir ohne Jesus gar nichts tun? Hey, wir wollen ja nicht nur irgendeinen Club hier bauen, oder? Wir wollen Kirche bauen. Und wenn wir Kirche bauen, wenn wir Gemeinde Jesu bauen, dann können wir es nun mal nicht ohne ihn. Aber wie bringen wir ihn denn mit hinein? Wie bringen wir denn den Himmel auf die Erde? Die Bibel sagt es uns, wir müssen beten. Jetzt sagst du, Pastor, ruhig. Heißt das, ich muss jetzt jeden Tag beten? Heißt das, ich muss stundenlang auf den Knien rumrutschen? Das will ich nicht meinen. Aber ist es nicht so, wenn du eine richtig große Not hast in deinem eigenen Leben, wenn du nicht mal ein noch nicht mehr ausweist, dann tun selbst Leute, die gar nicht gläubig sind, anfangen zu beten. Das ist interessant, oder? Ich habe schon Leute gehabt in der Gemeinde oder gesehen, wie die Kirchen auf einmal voll wurden, weil die Menschen verstanden haben, hier kann niemand helfen, nur Gott. Und wäre es nicht schön, wenn ihr eine Gemeinde seid, die nicht erst immer betet, wenn die Not da ist, sondern dass wir generell ein Haus bauen, so wie es Jesus sagt, nämlich mein Tempel, meine Gemeinde ist ein Haus des Gebetes. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind generell positioniert. Wir erwarten nicht, dass wir es machen, dass wir es können, dass wir es drauf haben, sondern erwarten Gott, dass du hier wirksam bist. Und egal, wer hierher kommt, egal, was die Not ist, egal, was die Sorge ist, wir sind eine Gemeinde, wir erwarten, dass du kommst und handelst. Weil wir wissen, ohne dich, Jesus, können wir gar nichts tun. Deswegen haben sie gebetet. Deswegen haben sie gebetet. Nun ist aber eine Sache. Gebet ist ja das eine. Das zweite ist, was uns die Bibel hier sagt, wir müssen im Glauben gestärkt sein. Denn Jakobus 1, Vers 6, ich lese das jetzt nicht vor, ich sage es nur kurz, da heißt es, wenn wir bitten, dann sollen wir nicht im Zweifel bitten, denn der Zweifler soll nicht denken, dass er etwas empfängt. Was bedeutet das? Nun, ich will mal ein Beispiel machen. Wenn ich also zu jemandem hingehe und dem Stefan sage, ja Stefan, eigentlich wolltest du mich ja heute zum Mittag einladen, aber ich glaube, das machst du ja eh nicht. Das ist schon eine komische Haltung, oder? Der glaube nicht, dass er etwas empfängt. Um ehrlich zu sein, es wäre mir so peinlich, dass ich ihn eigentlich gar nicht fragen würde. Würde ich vielleicht zu dir gehen und sagen, ich glaube, der Stefan, der mag mich nicht. Der lädt mich eh nicht ein zum Mittagessen. Das ist manchmal die Haltung, die wir vor Gott haben. Weil wir denken, wir müssen es uns verdienen. Aber wo kommt denn jetzt der Glaube her, die Überzeugung? Okay, ich glaube dir, Gott. Ich lese mal weiter. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, das ist komisch, schlief Petrus in jener Nacht, Vers 6, zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Das ist eine harte Situation. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Versetz dich mal in die Situation von Petrus. Du hast gehört, Jakobus wurde gerade getötet, Jesus wurde gekreuzigt, Stephanus wurde gesteinigt, man hat einige ins Gefängnis geworfen und so weiter. Viele in der Gemeinde wurden mittlerweile verfolgt und so weiter. Und jetzt weißt du, du sitzt im Gefängnis und du weißt, morgen ist mein Prozesstag. Und jetzt wird es Abend. Rechts und links Mario und Luigi, du hast Ketten angebunden, sitzt also im Inneren des Gefängnisses vor der Tür, Gefängnistür, 4x4 Soldaten, insgesamt 16 Soldaten. Ich muss schon sagen, der König Herodes hatte schon eine gewisse Ahnung, hier könnte was passieren, oder? Petrus war ein Fischer, war jetzt kein Krieger, wo man sagt, gut, den muss man irgendwie festbinden oder so. Der hat schon gedacht, okay, dann müssen wir mal auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, manchmal hat der Feind mehr Respekt vor Gott als wir selber. Manchmal hat der Feind mehr Erwartung, dass Gott was tut, als die eigene Gemeinde, oder? Das wäre schade, oder? Also, König Herodes hat sich gut positioniert, 16 Soldaten plus 2 rechts und links. Und jetzt bist du Petrus, du sitzt da, es wird abends. Und ich lese hier was sehr Sonderbares. Der Petrus hat geschlafen. Ich meine, mal Hand aufs Herz. In der letzten Nacht, du weißt, morgen geht es zu Ende. Wer hätte gebetet? Lieber Heiland, rette mich. Wer hätte Buße getan? Jetzt muss ich alles bekennen, oder? Morgen ist vorbei. Wer hätte noch Lobpreis gemacht? Ja, hier bin ich einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin. Ich kann mir viel vorstellen, aber eins verstehe ich nicht. Warum hat er denn geschlafen? Das ist seltsam. Und ich meine, vielleicht war er müde oder was auch immer, aber er hat fest geschlafen. Denn wir lesen dann Apostel 12, Vers 7, Apostelgeschichte. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte Petrus, nanu, durch einen Schlag in die Seite und sprach, steh auf. Der musste geschlagen werden, um aufzuwachen. Ich kenne das nur von meiner Frau. Ich schlafe fest, ich schnarche auch tatsächlich. Und manchmal reicht offenbar, ich weiß es nicht, aber meine Frau sagt, manchmal reicht ein Hieb nicht aus. Und das finde ich doch sonderbar. Also der ist nicht eingenickt, so wie man im Flugzeug eingenickt. Kennt ihr das? Du bist im Flugzeug, ist alles unbequem und so ein bisschen kann man ja dann schlafen. Aber das kleinste Geräusch, weil du schläfst gar nicht tief ein. Aber unser Bruder Petrus hier, der schläft in der letzten Nacht. Morgen geht's in den Himmel. Und in der letzten Nacht schläft er so tief, dass ein Engel kommt. Die Bibel sagt, ich weiß nicht, ob du wach wirst, wenn's Licht angeht, oder? Aber die meisten, wenn es dann doch hell wird, dann wirst du schon allein deswegen wach. Die Bibel sagt hier, die ganze Zelle übernatürlich hell erleuchtet. Petrus schläft. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Der Engel kommt, Petrus, komm, wir müssen gehen. Petrus, wir müssen abhauen, was ist los? Los jetzt, das gibt's doch gar nicht. Er pennt. Das ist doch komisch, oder? Und überhaupt, warum schläft er? Und in dieser Form, rechts und links zwei Italiener, in Ketten, vor der Tür Soldaten. Ich meine, das war bestimmt nicht bequem. Ich liebe es, ein großes Bett zu haben, wo man sich so, kennt ihr das? So, oh, ist alles so bequem. Ich bin ja auch deutsch und verwöhnt und so. Und wie kann der dann so tief schlafen? Nun, ich glaube, die Bibel zeigt uns hier etwas sehr Wichtiges. Die Bibel zeigt uns hier die Kraft und die Ruhe und den Trost, wenn in uns der Glaube und die Zuversicht Gottes wohnt. Wenn da etwas ist, was dir mitten im Sturm so viel Ruhe, so viel Zufriedenheit, so eine Souveränität schenkt, dass du nicht in Panik gerätst, dass du nicht in Sorge bist, sondern dass du weißt, mein Leben ist in der Hand Gottes. Aber wie kommt Petrus darauf? Woher weiß er das? Wäre gut für uns zu wissen, oder? Nun, ich möchte es euch verraten. Petrus wusste eins. In Johannes 21, Vers 18, da hatte Jesus zu ihm gesprochen, bevor Jesus in den Himmel gegangen ist. Da hat er nämlich gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, Petrus, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Aber als wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er, folge mir nach. Und wisst ihr, Petrus war über dieses prophetische Wort total verärgert. Der fragt nämlich sofort, was ist denn mit dem Johannes? Was kriegt denn der für ein Wort? Und wisst ihr, was Jesus darauf sagt? Das geht dich gar nichts an. Schau mal, was die Bibel uns hier zeigt. Glaube kommt aus dem Wort. Ich kann dich nicht ermutigen, aber Gott kann dich durch sein Wort ermutigen, dass etwas in dein Herz fällt, was sich so ausbreitet, was dir so eine Sicherheit, so einen Frieden gibt, dass du weißt, mir ist vergeben, oder? Habt ihr das erlebt? Dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Ich weiß, wenn ich morgen sterbe oder heute Nachmittag, vielleicht fällt mir ein Blumentopf auf den Kopf. Aber ich weiß, wenn das geschieht, ich bin bei Gott. Und er wird mich hineinnehmen in sein Reich. Und er hat eine Wohnung vorbereitet. Ich weiß, mein Leben ist in seiner Hand. Ich weiß, dass er mich liebt, dass er einen Plan hat mit meinem Leben. Weißt du, das kann man nicht machen, das kann man bekommen. Das kann man sich nicht verdienen, das bekommt man geschenkt. Und alles, was es braucht, dass wir unser Herz weit machen und sagen, Gott spricht nur ein Wort. Und genau das ist hier geschehen. Jesus spricht also zu Petrus und wisst ihr, ich finde ja dieses letzte entscheidende Wort von Jesus ganz persönlich zu Petrus. Ich meine, wenn du jetzt jemanden verlässt für längere Zeit und das war ja nun wirklich lang, dann sagt man immer so das Wichtigste, oder? Wenn ich heute dann dem Stefan Tschüss sage, weil ich ja wieder nach Hause muss und so, dann gibt man vielleicht noch so einen letzten wichtigen Information weiter und so. Und Petrus bekommt jetzt eine Prophetie oder ein Wort, die ist eigentlich komisch. Ich übersetze die mal in uns. Was nämlich Jesus oder zu uns, was Jesus hier eigentlich sagt, ist Folgendes. Wie heißt du nochmal? Entschuldigung. Der Peter. Der sagt jetzt, Peter, jetzt wo du noch jung bist, kannst du dich selber anziehen. Du brauchst keine Hilfe zum Anziehen, hoffe ich, oder? Geht selber, ja? Aber wenn du alt geworden bist, dann wirst du vielleicht Hilfe brauchen, dass dir jemand so ein bisschen Unterstützung gibt für die Schuhe und so weiter. Das war das prophetische Wort. Deswegen verstehe ich, dass Petrus sagt, hä? Was mit Johannes? Das ist mein prophetisches Wort? Er sagt, wenn du alt geworden bist, wisst ihr, was hier deutlich wird? Jesus wusste, was Petrus blühen wird in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren. Wir wissen nicht genau, wie lang das dann war. Aber Jesus wusste genau, als er ihm das Wort gibt, wie er Petrus ermutigen wird. Das Problem ist folgendes, Gott nennt uns oft nicht die Details. Er sagt, vertrau mir, folge mir nach. Er sagt dir, ich liebe dich, ich lasse dich nicht, ich vergebe dir, ich gehe mit dir, ich werde an dir und bei dir sein, ich werde dich schützen, ich werde dein Versorger sein, ich bin dein Arzt und so weiter. Die ganzen Verheißungen der Schrift, wunderbar, oder? Aber glauben wir das wirklich? Das ist genau das, was Jesus hier macht. Er gibt Petrus ein Wort, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht die große Offenbarung, oder? Weil wenn wir jung und einigermaßen gesund sind, jeder von uns kann sich doch anziehen, oder? Und wir alle wissen, wenn wir schon mal jemand Altes gesehen haben im Pflegeheim, dass man da ein bisschen Hilfe braucht, ist ja auch logisch, oder? Aber weißt du, das wollte Jesus ja gar nicht sagen. Was er aber hier entscheidend sagt, wenn du alt geworden bist. Und die Bibel betont das hier, das sagt er ihm, um anzudeuten, was sein Tod sein wird. Warum sagt das die Bibel? Da macht doch keinen Sinn. Das schiebt Lukas hier ein. Ich glaube, Petrus, als er im Gefängnis ist, da überlegt er sich, okay, morgen wollen die mich umbringen. Ah, aber Jesus hat gesagt, wenn ich alt geworden bin, ein paar Monate später, eigentlich bin ich nicht alt. Und noch brauche ich keine Hilfe, mich selber anzuziehen. Also eins glaube ich, morgen kann ich nicht sterben. Egal, was der Herodes macht, egal, was die vorhaben. Aber eins will ich mal glauben. Wenn Jesus sagt, ich werde alt sein und brauche Hilfe beim Anziehen, dann kann das nicht heute Nacht und nicht morgen früh sein. Oder? Seid ihr bei mir? Aber sind wir bereit, Gott zu glauben? Wisst ihr, was ich hier so interessant finde, dass Petrus vielleicht an Jesus dachte und sich zurückerinnert hat, ha, als Jesus sagt, wir sollen über den See fahren und dieser Sturm war und wir geschrien haben, gesagt, Jesus, wie kannst du schlafen, wir kommen um. Der hat ja geschlafen. Was mache ich jetzt? Soll ich beten? Mal vielleicht betet die Gemeinde für mich. Was mache ich denn? Mario und Luigi singen ist vielleicht auch blöd, es nervt die dann. Ich könnte schlafen. Ich schlafe jetzt. Und er schläft so fest und tief. Weißt du, das eigentliche Wunder ist, und ich glaube, ein großes Zeugnis auch für Menschen um uns herum, wenn wir Christen bekannt werden, egal was in dieser Welt vor sich geht, egal was politisch, gesellschaftlich, egal was die Message der Medien ist, aber dass wir nicht in das Horn der Kritik, in das Horn des Zweifels, in der Angst, in der Sorge hineinblasen, sondern dass wir ein Botschafterin und ein Botschafter der Hoffnung und des Friedens sind, dass wir mitten im Sturm schlafen können, weil wir wissen, alles in dieser Welt ist in der Hand Gottes, sogar mein eigenes Leben. Kann es manchmal sein, dass du mitten im Sturm bist, du hast gar nichts falsch gemacht, aber dass Gott deine Not, deine Herausforderung gebrauchen will, um sich zu verherrlichen, dass dein Nachbar, deine Kollegin oder dein Freund oder Familie dich beobachtet und sich fragt, wie heißt du? Tobi, verstehe das nicht. Warum bist du so gelassen? Du bist irgendwie so entspannt. Du müsstest eigentlich viel mehr dir Sorgen machen. Also ich kenne nur Leute, die sich Sorgen machen, aber du bist irgendwie, machst du gar keine Sorgen. Wie kommt das? Das wäre ein krasses Zeugnis, oder? Dann könntest du sagen, ja weißt du, ich weiß schon, dass das weh tut. Ich weiß schon, dass auch Christen krank werden und Probleme und Sorgen haben. Aber ich weiß eins, ich habe einen Gott der Hoffnung. Ich habe einen Gott, der gesagt hat, er ist bei mir. Ich habe einen Gott, den kenne ich, ist mein Vater. Der hat gesagt, er ist mein Arzt, der ist mein Versorger. Der vergibt mir, selbst wenn ich fall, selbst wenn ich in die Irrwege gehe, er holt mich zurück. Ist das nicht wunderbar? Hey, lasst uns doch Botschafter unseres wunderbaren Gottes sein. Ich glaube, selbst Mario und Luigi waren ein bisschen verwundert. Alter, der schnarcht, ey. Komm, wir legen uns auch schlafen, das hältst du nicht aus. Wisst ihr, Prophetie und das Wort Gottes und die Bibel sind ja nicht dazu da, uns irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern sie sind lebendige Worte, die dein Glauben, dein Inneres stärken wollen. Gott will zu dir reden, ist wunderbar, oder? Aber wir müssen es zulassen. In 1. Timotheus 1, Vers 18, da schreibt Paulus zu Timotheus: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Diesen haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Weißt du, was ich glaube, unsere Herausforderung ist? Ja, es gibt Gott. Aber wir wissen eben auch um die reale Macht und will es nicht größer machen, als es ist. Aber die Bibel sagt, es gibt einen Feind, der Menschenhasser. Woher kommt Krieg, Leid, Not, Krankheit? Sie kommt vom Feind. Die Bibel nennt ihn Satan. Wir können es nicht Gott in die Schuhe schieben, sondern es kommt von ihm. Und er will all das in diese Welt bringen. Und der ist ein Verführer, er ist ein Lügner. Und er will dir immer eine Frage stellen: Sollte Gott gesagt haben? Du wirst krank, ja, siehst du. Ist nicht die Verheißung, dass Gott dich heilt, was los? Hast du Mist gemacht? Du fällst in gewisse Dinge oder Herausforderungen in deinem Leben, siehst du. Christen werden krank, ich habe eigene Kinder, die kommen in die Pubertät, Christen haben Ängste, Sorgen, Probleme. Ich glaube, was der Feind eigentlich attackiert in dir, an dir, in deinem Leben, ist nicht deine Gesundheit. Ich glaube, ihm ist völlig egal, ob du gesund oder krank bist. Weil wenn deine Gesundheit dich stolz werden lässt, dass du sagst, boah, ich bin ein cooler Typ und ich sehe ja gut aus und ich bin gesund, ach, was brauche ich Gott, ich kann das Leben genießen. Wenn Gesundheit dich von Gott wegführt, er wird alles tun, dass du gesund bist. Oder? Aber wenn es Krankheit ist, dann wird er alles tun, damit du irgendwie krank bist. Wenn der Reichtum dich verführt, dass du sagst, wozu brauche ich Gott? Ich habe doch alles, kann mir ins Leben genießen. Ich glaube, allein bei Jesus sehen wir, der Feind wird alles tun, dass du sehr reich wirst. Ist doch wunderbar, weil Jesus sagt, was bringt es, wenn du ewig verloren gehst? Aber wenn es Armut ist, dann wird er versuchen, dich arm zu machen. Merkt ihr was? Das ist gar nicht sein Punkt, was deine Lebensumstände sind, was der Feind attackiert ist. Ein Punkt zu finden in deinem Leben, dass du zweifelst, dass Gott noch Gott ist. Dass du zweifelst, dass Gott noch der ist, der dein Leben wenden kann. Dass du an dir selber zweifelst und sagst, wer kann mir noch vergeben? Dass du sagst, bei mir ist keine Hoffnung mehr. Ich bin gebunden wie dieser Petrus, rechts und links. Ich komme den Ketten des Lebens nicht mehr weg. Ich habe keine Hoffnung mehr, wie es morgen aussehen wird. Ich habe keine Hoffnung mehr für meine Ehe, für meine Kinder, für meinen Job, für mich selber. Ich probiere es und kriege es nicht hin. Das ist, was der Feind attackiert. Aber wie positionieren wir uns? Gemäß des Wortes Gottes, mit einer Gemeinde, die nicht aufhört zu beten. Amen. Deswegen glaube ich, konnte Petrus schlafen. Ich glaube, heute Morgen sind einige hier und dein Schlaf ist dir geraubt, weil du so Sorgen hast, weil du dich quälst mit den Dingen deines Lebens, weil du dich quälst über deine Kinder, über die Situation. Ich will dir heute eins sagen, Gott sagt dir heute dieses Wort. Vielleicht ist es, dass du sagst, ja, ich verstehe das gar nicht. Vielleicht wie Petrus, das kann ich ja gar nicht glauben, wenn ich alt bin und dies und das. Aber Gott will dir heute eins sagen, ich bin immer noch der, der auf dem Thron sitzt. Und ich habe dich nicht vergessen. Vielleicht bist du mitten im Sturm in deinem Leben, mein letzter Punkt. Glauben braucht auch Schritte. Vielleicht bist du und denkst du in deinem Leben und deinem Dienst, ich habe genug oder wie soll das gehen, ich weiß nicht weiter. Vielleicht bist du wie Petrus gefangen in gewissen Dingen, wo du nicht loskommst. Vielleicht sind Dinge über dir ausgesprochen, wie von diesem König, morgen stirbst du, es hat keinen Sinn mehr, es ist vorbei. Ich möchte euch heute ermutigen, dass wir gleich gemeinsam uns positionieren und gemeinsam beten. Ich möchte letzte Bibelstelle lesen, Apostelgeschichte 12, Vers 8. Wie ging es dann weiter? Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Der war wie noch benebelt im Halbschlaf, was durch den Engel da geschah, sondern er meinte doch irgendwie ein Gesicht oder einen Traum zu haben. Als sie ihn aber nun durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ der Engel ihn. Da kam Petrus zu sich und sprach: Oh, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und vor allem, was das jüdische Volk sich erhoffte. Und er besann sich und ging zu dem Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele, nicht alle in der Gemeinde, aber viele versammelt waren und immer noch beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhode zu ihm, um zu horchen. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür, na, nicht auf. Stell mal vor, der Pastor kommt, klopft, du freust dich, aber lässt ihn draußen stehen. Das ist was, gell? Stell mal vor, Stefan, so ist die Gemeinde. Er ist da, lass ihn draußen. Sondern sie lief hinein und meldete, Petrus steht vor der Tür. Sie aber sprach zu ihr, du bist doch von Sinnen. Sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, das muss ein Engel sein. Schau mal, hier wird die Bibel so ehrlich. Die beten die ganze Nacht. Aber als das Wunder passiert, sagen sie, ach komm, Rhode, du spinnst. Das zeigt mir, wir denken immer, okay, Glauben muss irgendwie so rausgepresst werden, so aus der letzten Drüse, so. Aber ich sehe hier eine Gemeinde, die hat gebetet in all ihrem Zweifel, in all ihrem Kummer. Es ist nicht so, dass wir irgendwie so Glaubensheroes sind und uns das gar nichts mehr ausmacht. Nein, wir sind alles Menschen, oder? Der stark ist, ist Jesus. Den wir brauchen, ist Jesus. An ihm orientieren wir uns. Petrus hatte ein Wort. Die Gemeinde hat gebetet mit all ihrer Schwachheit. Aber Gott war es, der das Wunder getan hat. Ihr Lieben, ich möchte ein paar Menschen vielleicht heute rausrufen. Und so möchte ich dich persönlich ansprechen. Vielleicht schließen wir kurz die Augen. Und geh mal in dich. Wo ist es vielleicht dem Feind gelungen, in deinem Leben Zweifel zu sehen? Dass du die Hoffnung verloren hast. Vielleicht auch noch nie hattest, weil du sagst, ey Mann, in meinem Leben, wenn du wüsstest, was da schon los war. Ich möchte durch das Wort Gottes heute an dein Herz. Und ich glaube, Gott ruft dich. Vielleicht bist du hier und sagst, ich kann mir nicht mal selbst vergeben, wenn ich zurückschaue, was ich da verbockt habe. Aber Gott ist heute hier und sagt dir, ich will dir vergeben. Ich will, dass du mein Sohn, meine Tochter bist. Vielleicht bist du heute hier und schaust auf eine hoffnungslose Situation in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Hast die Hoffnung verloren. Aber Gott ist heute hier und sagt, ich habe noch nicht aufgegeben. Vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich gebunden. Gebunden vielleicht an Dinge in deinem Leben, die du loswerden willst. Aber du schaffst es nicht. Wie Ketten. Sie ziehen dich immer wieder zurück. Aber Gott ist heute hier und sagt, ich will diese Ketten und diese Türen öffnen und lösen. Vielleicht ist das Krankheit, vielleicht sind das Süchte, vielleicht sind das Dinge, wo du einfach nicht loskommst. Ich spüre in meinem Geist, dass jemand, du kämpfst, ist immer wieder deine Zeit, rennt dir durch die Finger, weil du das Handy nicht weglegen kannst. Das klingt so banal, aber du kämpfst damit und das raubt dir die Zeit. Aber Gott ist heute hier und sagt, ich bin der, der die Ketten löst. Ich spüre in meinem Geist, sind einige hier und du hast aufgehört daran zu glauben, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Aber Gott spricht dir heute zu. Ich bin der, der die Krankheit überwunden hat. Und es gibt einige hier, du denkst da an deine Kinder und sagst, das ist zerrüttet. Aber Gott sagt dir heute, glaube mir, vertraue mir wieder neu. Ich bin der, der die Herzen heilt. Halleluja. Halleluja. Ist jemand sehr verzweifelt in einer beruflichen Situation? Und der Herr sagt, er kennt deinen Schmerz, er kennt das Mobbing, er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man wie angespuckt wird, wenn Leute schlecht reden über einen. Du hast nichts falsch gemacht. Aber der Herr sagt dir heute, ich bin bei dir und ich bin mit dir. Und ich werde dir Kraft geben und ich werde Dinge verändern. Glaube mir, vertraue mir. Halleluja. Ist jemand hier oder vielleicht sind es mehrere, du weißt nicht, was kann man eigentlich mit mir anfangen? Aber der Herr sagte, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich habe jetzt einige Leute genannt. Ich möchte euch herausfordern, wenn ich jetzt bete und du sagst, ich habe da etwas empfangen, dann steh doch jetzt mit mir auf hier und wir positionieren uns vor dem Himmel und sagen, hier stehe ich, Gott. Ich schaue weg von meiner Schwachheit, ich schaue weg von meinem Mangel, ja, ich schaue weg von meinem Zweifel und ich schaue jetzt hin zu dir. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und darum, Herr, stehe ich jetzt vor dir und sage, ich vertraue dir neu. Ich will dieses Wort aufnehmen, so wie Petrus es getan hat. Und inmitten des Sturmes, inmitten der Not, will ich zur Ruhe kommen und mein Leben in deine Hand legen. Ich lasse eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden Zeit. Wenn es jetzt dich betrifft, steh doch kurz auf. Wir müssen uns nicht umschauen, aber wir rufen zum Herrn heute Morgen. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du all jene siehst jetzt, vom Himmel herabschaust. Und Vater, als Gemeinde, Kirche in Düsseldorf, wir kommen zu dir, weil wir, Herr, bekennen, wir sind schwache Menschen. Wir zweifeln, wir scheitern, wir fallen hin, aber wir glauben, dass du treu bist. Wir glauben, dass du ewig bist. Wir glauben, dass du der Sieger bist. Und so bringen wir unser Leben, unser Scheitern, unsere Schuld. Wir bringen unser Versagen, wir bringen unsere Angst, wir bringen unsere Not, unsere Krankheit, unsere Ehen, unsere Familie, unsere Arbeitssituation. Wir bringen es jetzt zu dir. Und wir sagen und bekennen, Vater, komm und rette du. Komm und rette du. Halleluja. Ich bete, Herr, dass du Zeichen und Wunder tust, so wie wir es damals gelesen haben und du getan hast. Du hast die Ketten gesprengt und die Türen geöffnet. Und das tu doch auch heute an diesem Sonntag hier in Düsseldorf. Im Namen Jesu. Amen. Amen.